Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Es ist heute die Nummer 461 dran. Das ist zwar eine hohe Nummer, aber ich habe mir überlegt, ob ich zu 461 eine Beziehung habe. Eigentlich während meines Lebens nie. Ich wohnte nie in einem Büronummer 461, hatte keine Telefonnummer 461. Also, okay, eine bedeutungslose Nummer für mich und dennoch sollte der Inhalt bedeutungsvoll sein. Aber da will noch jemand was zur Nummer 461 sagen, oder?
Naja, also mir fällt auch nicht so besonders viel dazu ein. Ich möchte nur alle ganz herzlich begrüßen, die uns zuhören, zu dieser nichtssagenden Nummer. Aber 461 ist ja an sich schon mal eine Nummer, und zwar eine ganz große.
Kurz vor 500, kann man sagen. Ja, das wird wieder eine kleine, naja, da muss ein kleines Festland, müssen wir ja daraus machen, aus der 500. Denn wer hat schon so viele Nummern im Internet verbreitet? Ich muss erzählen, dass ich also während den letzten Tagen und vor allen Dingen während der Karnevalszeit im Krankenhaus war. Und zwar war ich in einer Isolationsstation, da kommt man heute sehr schnell hin. Und zwar hatte ich eines gemacht, ich bin gegen mein Bett gerannt. Das kann schon mal passieren, ist früher schon oft passiert. Und nur bin ich mit dem Zeh voran an den Bettfuß gerannt. Und diese Schlag auf den kleinen Zeh neben dem großen Zeh hat dazu geführt, dass der Fußnagel ja erstmal ein bisschen verbogen war und dann so verletzt war, dass er abgefallen ist. Er kam da einfach da raus. Und er hat natürlich bei dem Schlag darauf eine kleine Wunde gerissen und diese Wunde blutete. Und das war ja früher, war für mich eigentlich gar nichts, denn man hat geguckt, da blutet was, dann hatte man irgendwas genommen, so irgendein Papier drumherum gewickelt, geguckt und dann dauerte das vielleicht eine halbe Stunde und dann hörte das Bluten auf. Und dann hat man, wenn es denn wohl nötig war, ein Pflaster drumherum geschlungen und das war's dann. So habe ich es auch mit meinem Fuß gemacht. Und dann irgendwie nach ein paar Tagen sah der ganz komisch aus, dieser Zeh. Der sah ganz komisch aus. Und da habe ich dann doch mit der Angst zu tun gekriegt und bin dann zu meinem Fußarzt gegangen. Und er sagt, ja Junge, da ist er wieder, der MRSA, der Keim. Der sitzt da drin und will dir den Fuß kaputt machen. Gut, dass du jetzt schon gekommen bist, denn jetzt können wir vielleicht noch was machen. Ich bin jetzt noch mit dem Fuß zugange. Ich war im Krankenhaus 14 Tage, lag dort in der Isolationsstation, habe das Ganze ein bisschen verwechselt. Ich dachte, wenn du schon isoliert bist, dann kannst du auch mit beiden Fingern in die Steckdose greifen. Ja, also ganz so schlimm war es nun doch nicht.
Du hast ein Gewicht gekriegt.
Ja, nein, ich habe diesen Witz bei den Ärzten gemacht und habe gesagt, das ist ja schön, jetzt kann ich endlich ohne Schutz in die Steckdose reingreifen, weil ich isoliert bin. Naja, gut, okay, das hat dann eine ganz andere Klasse angenommen. Ich war jedenfalls froh, dass ich dort im Bett lag und habe Fernsehen geguckt und habe gesehen, wie die auf dem Alten Markt in Köln da sich beknutschten und beknutschten und beknutschten und beknutschten. Und ich dachte, mein Gott nochmal, jetzt liegst du hier mit einem Keim in Isolation und hast gar nichts viel Böses gemacht, bist nur gegen dein Bett gerannt. Und jetzt knutschen die sich da und jeder Kuss ist die Möglichkeit der Infektion, der Tröpfcheninfektion. Nee, das wurde mir richtig schlecht und ich war froh, dass ich da im Schutz der Isolation lag. Also Karneval kommt für mich nicht mehr aufs Tapet. Aber jetzt merke ich das. Ich stand da letztens im Kaufhaus an der Schlange zum Bezahlen und da waren 10 Leute vor mir, 10 Leute hinter mir und alle von denen husteten oder jammerten oder schnupften sich die Nase. Auf jeden Fall, es hat schon scheinbar zugeschlagen, diese Sache, und sie schlägt immer mehr zu. Was ist denn da los, Wolfgang Rudolph? Kennst du auch diese Keimproblematik?
Ja, ich bin eigentlich noch immer noch ganz gut davon weggekommen. Ich habe ja auch schon öfter mal solche Sachen gehabt, auch längerwierige Verletzungen. Und ich kann mich an die Zehbilder erinnern, wo ich also jeden Tag dann zu Verbinden gegangen bin, weil ich einen Zeh hatte, der, ja, war schon ein Loch drin, man konnte durchgucken. Aber ist ja nun alles wieder in Ordnung, wieder gut gegangen. Aber ich weiß nicht so ganz genau. Das ist so zwiespältig bei mir. Auf der einen Seite werden wir Menschen immer älter. Das heißt, wir leben immer besser, immer gesünder. Wir haben immer bessere Werkzeuge gegen Krankheiten und Angriffe auf uns, auf unser Leben, Gesundheit, Körper. Und auf der anderen Seite werden wir immer empfindlicher. Die Kinder werden von Anfang an jeden Tag 15 Mal gewaschen, dürfen nicht mehr im Dreck spielen, dürfen die Schmutzfinger nicht mehr in den Mund stecken. Wir essen nur noch gewaschenes, sauberes, möglichst keimfreies Zeug, was wir irgendwo in einem Bioladen für teuer Geld kaufen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch etwas übertrieben ist. Die Urmenschen, auch wenn sie nur maximal 40 Jahre alt wurden, aber die haben andere Abwehrkräfte gehabt. Deren Körper hat tagtäglich mit vielen Feinden zu kämpfen gehabt. Und wir haben dann angefangen, diese Feinde und die Viren und Bakterien zu bekämpfen. Aber unsere Waffen sind stumpf geworden, denn die haben sich gewappnet dagegen. Und Penicillin zum Beispiel wirkt heute fast gar nicht mehr gegen die Sachen. Penicillin ist gleich geblieben. Aber das, was wir damit bekämpfen wollen, das hat aufgerüstet. Also ist ein ganz anderes Thema und Medizin ist auch nicht so unbedingt mein Ding, aber meine Beobachtung
ist. Ja, aber ist das eben, ist doch sehr interessant, wie die Resistenzen dort entstehen. Mhm. Das ist so. Was passiert denn eigentlich? Was sind das eigentlich für kleine Keimchen da irgendwo? Die sind schon lange da. Die sind wahrscheinlich schon bei Geburt des Weltalls oder der Erde, des Urknalls, waren die schon mit dabei und haben uns begleitet und werden aber jetzt aggressiver. Und aggressiver, obwohl unsere Hygiene besser und besser wird.
Man wäscht sich doch deswegen,
jeden Tag. Ja, vielleicht deswegen. Vielleicht muss man auch mal ins Schlamm gehen oder was weiß ich. Oder irgendwie, vielleicht sind das, dann wirken sie vielleicht auch noch gut nachher, während sie sonst, wenn sie zu steril behandelt werden, schlecht behandelt werden, schlecht sind. Allerdings machen wir, das habe ich ja gesehen im Krankenhaus, wir machen jede Menge Fehler auch dabei. Das wird gar nicht so richtig ernst genommen. Also ich weiß, wenn ich da zum Beispiel die Schwester brauchte, damit meine Infusion, die da lief, die lief dann zum Teil vorbei, dann habe ich dann den Knopf gedrückt und da kam die Schwester zu mir ins Zimmer, hatte weder den Kittel an, der normalerweise angesagt ist, noch hatte sie einen Mundschutz an. Sie wollte mir schnell helfen und dann ist eigentlich schon dieses Isoliertsein ist schon ausgehoben, weil die entsprechende Hygiene nicht, also diesen Kittel, diesen dünnen Plastikkittel anziehen, dann den Mundschutz anziehen, dann Gummihandschuhe anziehen. Alles das war dann außer Kraft gesetzt, weil sie mir helfen wollte mit meiner Infusion. Und dann habe ich gesehen, wie alle Leute, die zu mir kamen, anschließend in meinen Papierkorb quasi ihre Kittel, ihre Gummis, ihre Mundschutz und alles da reingeschmissen haben. Und ich dachte am Abend, als der Tag vorbei war, ja mein Gott, da hängen ja bestimmt 100 Euro drin in diesem Abfallbeutel. Das ist unglaublich teuer, diese Isolation zu betreiben. Aber wir haben ja Beispiele. Wir haben die Holländer. Die Holländer machen das ganz anders. Die Holländer, da werde ich erstmal untersucht, dann komme ich in Quarantäne. Und wenn sich dann herausstellt, dass ich den Keim jetzt schon mitbringe, dann habe ich keine Chance, da ins Krankenhaus zu kommen, sondern werde woanders hingelegt. Und wenn ich keinen Keim aufweise und so, dann komme ich vielleicht nach 14 Tagen oder 3 Wochen ins Krankenhaus. Und damit haben die es immerhin geschafft, dass sie aus den normalen Stationen keine versauten Stationen gemacht haben, wo der Keim herrscht, ob sie was tun oder ob sie nichts tun. Man weiß nicht so genau, was man tun muss. Und was machen wir denn jetzt damit? Können da Computer helfen, eventuell?
Computer können da, glaube ich, nicht viel helfen. Gut, man kann natürlich aufzeichnen, auswerten, analysieren und sowas, aber die Holländer machen es vor und in Leipzig gibt es eine Klinik, da ist man mittlerweile auch auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, man kann nur den lieben Gott bitten, Verstand regnen zu lassen auf diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass es viel wichtiger ist und viel besser ist, Geld in die vorbereitende Hygiene hineinzustecken, als hinterher die Kranken zu heilen. Ja. Das wird langsam geschehen. Wir wissen ja, dass Gottes Mühlen langsam mahlen, aber auch in Deutschland wird es irgendwann soweit kommen. Es ist ein Lern- und Entwicklungsprozess. Und schauen wir nach Holland, schauen wir zu denen, die es besser machen, ja, und versuchen, was
abzubauen. Aber selbst diese Sachen, wenn früher hat man Japaner gesehen oder Asiaten gesehen, die mit Mundschutz hier bei uns herumgelaufen sind, wo die Sonne geschienen hat und wo überhaupt kein Grund eigentlich, dachten wir, dafür war, warum soll der dann da jetzt einen Mundschutz anziehen? Und die kamen mir immer sehr, sehr komisch vor. Mittlerweile ist es so, dass ich weiß, warum die das gemacht haben. Dass die Begegnungen mit Menschen zu dichte Begegnungen gefürchtet haben. Und wahrscheinlich haben sie es mit Recht getan. Oder laufen wir demnächst alle in einem neuen, in einer neuen Rüstung darum, wo wir sämtliche Keime durch ultraviolettes Licht oder durch irgendetwas kaputt machen, weil sie sich kaputt machen lassen. Ist das unsere neue Zeit, die auf uns zukommt?
Tja, mal sehen. Vielleicht werden wir es noch erleben, ich kann es nicht sagen. Aber wir sollten vielleicht mal vom Krankenhaus weggehen zu Leuten mit langen Leitungen. Ich habe mich immer immer gewundert, wenn ich so mit einigen HiFi-Freaks zu tun hatte, dass die ganz besonders teure Lautsprecherkabel hatten. Und ich konnte niemals nachempfinden, dass wirklich ein besonderes Kabel auch zu einem besonderen Klang führt. Natürlich, wenn irgendeine Leitung von den Werten her zu hohe Kapazitäten, zu hohe Induktivitäten oder sowas hat, das kann ich mir schon vorstellen, dass das Einfluss auf den Klang hat. Aber was da alles betrieben wurde, ich glaube, und ich habe dann versucht auch mal zu recherchieren, rein messtechnisch war da überhaupt nichts zu machen. Das war nur der Glaube. Und nun gibt es meiner Meinung nach eine ganz tolle Idee, wie man aus diesem Glauben Geld machen kann. Die Firma Sony wird ab 1. März eine Micro-SD-Karte für Premium-Sound verkaufen. Oh, das ist also eine, die nennt sich SR64HXA, also eine Micro-SD-Karte. Oh, und die hatten
64 Gigabyte?
Ja, die hatten goldenen Aufdruck. Und Sony...
Der Aufdruck
ist golden. Und Sony...
Kontakte?
Behauptet, Kontakte auch golden. Vermute ich, ja. Sony behauptet, dass damit eine besonders gute Tonwiedergabe möglich ist. Das ist also im Grunde genommen als Musikwiedergabe Speicher gedacht, und die kostet dann auch so um die 135 Euro. Das heißt also mindestens mal 50% teurer als vergleichbare Karten. Ist natürlich eine Class 10 Karte, also eine sehr, sehr schnelle Karte. Damit wird ja auch garantiert, dass eine gewisse Mindestgeschwindigkeit nicht unterschritten werden kann. So, und man sagt nun bei Sony, dass die digitalen Störungen auf dieser Karte minimiert wurden, also elektronische Störgeräusche. Und deswegen soll das besser klingen. Ja, wer es glaubt und dafür Geld ausgibt, der glaubt wahrscheinlich auch, wenn er einem Weihnachtsmann eine Spende schickt, dass es dem dann besser geht oder dass er länger lebt oder sowas.
Früher wurde er selig. Selig wurde er.
Ja, oder selig, ja. Man muss die Sache vielleicht mal ein bisschen aufdrücken. Auf der Karte selbst sind ja eigentlich nur Bits gespeichert, nur Ja-Nein-Informationen. Wenn ich die auslese, da habe ich natürlich verschiedene Verfahren, mit denen kann ich feststellen, ob das, was ich gelesen habe, richtig ist oder ob da Fehler drin ist, ob ich nochmal lesen muss, ob irgendwelche Korrekturmechanismen eingeschaltet werden müssen oder und so weiter. Das heißt also, es gibt keine guten und schlechten Bits. Es gibt keine gut klingenden und schlecht klingenden Bits. Das heißt, irgendwo fehlt's hier. Die Geschwindigkeit, wenn man so etwas ausliest, das geht normalerweise immer in einen Buffer hinein. Wird in diesen Buffer oder aus diesem Buffer dann später ausgelesen und dann wird es erst umgewandelt in Musik. Jetzt ist natürlich die Frage, Aber wo soll denn die Qualität nun herkommen, wenn ich Schutzmechanismen habe, wenn die Geschwindigkeit gar keine so große Rolle spielt, weil ich in aller Regel nicht direkt auf die Daten der Karte zugreife? Wenn Lesegeräte dazwischen sind, da ist ja noch Elektronik dazwischen, die auch die Geschwindigkeit bremsen kann, vielleicht sogar Störgeräusche wieder hinzufügt zu den einzelnen Bits. Also es ist sehr absurd, was man da versucht. Es ist für mich, für mein Empfinden eigentlich die totale Verarsche. Wer denn dann...
Aber die kommt doch einen Monat zu früh, würde ich sagen. Die kommt doch sicherlich, ist die Pressestelle zu früh vorgebracht.
Ja, man hätte sie am 1. April...
Bis zum 1. April, ja. Dann wäre es dann eine tolle Sache geworden. Ja.
Gut, aber ja. Ich meine, das passt vielleicht zu dem neuen Geschäftsmodell von Sony. Die haben wir doch vergangenes Jahr auch einen neuen Walkman auf den Markt gebracht, der ganz hervorragende Qualität in der Musikwiedergabe haben sollte durch einen neuen Codec, und haben das Ding für 1200 US-Dollar verkauft. Ein Walkman. So, und jetzt kommt eben meine Speicherkarte. Vielleicht ist die auch speziell für diesen Walkman gedacht. Und wer dann eben den, nach dem Aufdruck zu urteilen, goldenen Klang in seinen Ohren haben will, auch wenn er nicht mehr viel hört, der möge doch die 135 Euro locker machen.
Ich habe gerade eine 16 GB vor mir liegen, in die Hand genommen, mal umgedreht. Es sieht auch aus, als hätte die goldene Kontakte. Und aber schämen tue ich mich schon, dass sie nur 16 GB hat. Und SanDisk... ja, da muss ich natürlich wieder hinten anstehen. Also da kann ich nicht mit. Mhm. Ich werde auch keine Musik drauf aufspielen.
Nee, würde ich bei so einer billigen Karte auch nicht machen. Also.
Nee. Ja. Mal gucken, ob ich da irgendwann mal Geld über habe und kann mir so eine wunderschöne, gedämpfte und geschützte Gold sagen. Ich meine, Gold ist ja wieder aktuell. Ne?
Ja.
Das sind ja manche Leute, die mit dem Lautsprecher gespielt haben. Die haben ja heute Stecker und haben heute Kabel und die können, wenn sie das einschmelzen, da ist schon was dahinter.
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe noch ein Doppelthema eigentlich. Und zwar geht es um die Versteigerung der Frequenzen, die sogenannte digitale Dividende 2. Wir können uns daran erinnern, die DVB-T Frequenzen, die jetzt versteigert werden sollen, die haben ja einen Vorläufer. Damals wurden die UMTS-Frequenzen versteigert, umgerechnet für ca. 50 Milliarden Euro. Und der geschätzte Herr Minister Dobrindt, der ja überall nach Geld sucht, auch zu Recht, der will jetzt wiederum Frequenzen versteigern, und zwar da, wo im Moment noch DVB-T gesendet wird, zum Beispiel bei 700 Megahertz. Allerdings auch im 900 Megahertz, im 1800 Megahertz und im 1,5 Gigahertz Bereich sind ja noch Frequenzen zu verkaufen, zu versteigern. Wie man sowas überhaupt verkaufen, versteigern kann, ist mir immer noch ein Rätsel, aber zumindest wird diesmal das Geld aufgeteilt. Zur Hälfte bekommen es die Bundesländer, die dann wiederum auch in die Infrastruktur investieren sollen und so weiter. Nur, wir müssen hier mal gucken, das soll also im Grunde genommen dieses Jahr versteigert werden und gleichzeitig auch mit der Umstellung auf DVB-T2, ja. Also DVB-T2, so wird es eigentlich geschrieben, ja. Einhergehen. So, DVB-T2 ist also ein neuer Übertragungsstandard, der dafür sorgt, dass die alten Fernsehgeräte nichts mehr empfangen können. Denn die sind nicht abwärtskompatibel. Das heißt also, hier macht man eine wunderbare Geschichte, dass man das, was die Leute bisher gekauft haben, einfach wieder zum technischen Schrott erklärt. Die Wirtschaft muss ja brummen, muss ja laufen und wir müssen ja neuen Abfall herstellen. Und jetzt macht man eben einen DVB-T2. Das ist sehr lange angekündigt, der Standard ist lange festgeschrieben. So ein bisschen perfide dabei finde ich ja, dass die Leute, die vorausschauend schon ein DVB-T2-kompatibles Fernsehgerät gekauft haben bisher. In Österreich zum Beispiel läuft das ja schon, da kann man es auch kaufen, dass die in Deutschland gar nicht verwenden können werden. Warum? Naja, also die Österreicher, die haben zum Beispiel MPEG 4 und das will man in Deutschland nicht machen, sondern man will einen Nachfolgestandard einführen, der nicht mehr kompatibel damit ist, damit man noch mehr Informationen auf geringere Bandbreite bekommen kann und auch HD und Ähnliches darüber schicken kann.
Ja, klar. Nur einer der größten Gründe.
Ja, der Mensch bleibt eigentlich draußen. Wir haben also einen Standard, der dann wieder nicht nur national funktioniert, weil einige Länder es anders machen, das in Europa und alles andere wird zum Schrott erklärt. Es ist für mich eine einzige Katastrophe und das soll bis 2017 abgeschlossen sein. Da wir aber die Bandbreiten nicht dafür haben, denn da, wo jetzt DVB-T läuft, das wird ja zum Teil verkauft, versteigert, zu Geld gemacht, damit der Euro rollen kann. Ich hätte fast gesagt Rubel, aber das ist ja im Moment nicht opportun. Würde ja auch nichts bringen, wenn man das...
Drachme.
Ja.
Vielleicht die Drachme ist eher in die Nähe gerückt.
Na, ich glaube nicht. Die sind ja zu Kreuze gekrochen und das war ja auch dreist. Und wenn ich dieses dumme Grinsen gesehen habe von diesem Typen da, wie anmaßend das gewesen ist. Stell dir vor, ich gehe zur Bank und sage, hör mal, ich habe Geld von euch bekommen und jetzt ändern wir die Regeln, ihr kriegt das nicht zurück, dafür gebt ihr mir Neues zu meinen Bedingungen. Das geht nicht. Und die Griechen tun mir wirklich...
Also ich fand diesmal den Schäuble gut, der gesagt hat, nee, so nicht.
Ja, und die Griechen...
Denn das kam mir so kindisch vor, was sie davor hatten. Ja. Ich dachte, wir haben die Wahl gewonnen und jetzt wird Europa mal funktionieren.
Ja. Das war einfach nicht in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Die Griechen selbst, die tun mir leid, die sind natürlich durch eine ganz, ganz böse Zeit gegangen, aber es ging ja schon wieder aufwärts. Und dass die so einem Rattenfängerregierung hinterhergelaufen sind, die ihnen goldene Berge versprochen haben, das kann ich alles nachvollziehen, das kann ich alles verstehen.
Das spricht ja so langsam zum Glück zusammen da auch. Ja. Die ersten Stimmen hört man ja
nur, aus Griechenland. Egal was gelaufen.
Was haben wir da gewählt?
Ja, egal was gelaufen ist. Wer hat die Schulden gemacht? Das war Griechenland mit Korruption, Misswirtschaft, mit Steuerbetrug, ohne Kontrolle, mit Schmiergeldern, mit allem, was da war. Ja. So, und dass sie jetzt Schulden haben bei Europa, das ist auch nicht so, dass das Europa schuld ist, sondern es wurde ja im Prinzip nur umgeschuldet. Die Schweinerei, dass die Banken sich da fein rausgemacht haben, weil sie irre Lobbyarbeit getrieben haben und man hätte aus Europa das Geld zum größten Teil direkt unseren Banken geben können. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Schulden selbst, die hat Griechenland verursacht und das muss man nicht anderen Leuten in die Schuhe schieben und nicht sagen, bezahlst du mal, ohne dass man da was macht. Ich wünsche Griechenland, dass sie eine Regierung bekommt, die wirklich die Korruption im eigenen Land und die Steuern im eigenen Land so ordentlich bearbeitet und eintreibt und macht, dass sie schnell aus diesem Tal herauskommen und wieder zu dem werden, was sie waren, nämlich eine große Nation. Sie sind immer noch ein großes Volk und ein stolzes Volk, aber sie haben verdient, dass sie endlich wieder eine andere Position in der Welt, zumindest in Europa, einnehmen. Nur, das war jetzt ein Ausflug irgendwohin, wo wir gar nicht hin wollten. Nur mal so meine Meinung dazu. Mal ganz kurz zurück zu dieser DVB-T-Geschichte da. Genau das Gleiche. Es gäbe eventuell eine Möglichkeit, habe ich schon gelesen, gehört, gesehen, und zwar mit alten DVB-T-Decodern, mit denen man eine Karte einschieben konnte, um geschützte Inhalte, also Bezahlinhalte, sowas zu empfangen. Ja, da gibt es wohl Decoder dafür, die man da reinschieben kann, so dass man das alte Equipment weiter benutzen kann. Zum Beispiel auch Fernsehgeräte, bei denen man Karten verwenden kann. Das wäre möglicherweise eine Lösung, dass man die alten Geräte verwenden kann. Aber weiß ich nicht
das
so genau.
Das würde mich aber wundern. Wer so weit nach vorne denkt, ich glaube nicht, dass das einer tut.
Ja, nicht die Großen.
Der alte Kram ist kaputt.
Nicht die Großen. Nein, das sind ja wirklich irgendwelche Lücken. Ich kann hier eine Karte reinschieben, die tut so, als würde sie irgendwas Verschlüsseltes empfangen und dekodiert einfach und wandelt das dann eben um. Das geht ja auch. Aber gut, wir werden es erleben, dass unsere Fernsehgeräte DVB-T, die ja Gott sei Dank nicht so weit verbreitet sind, wie man das gehofft hat, zum Schrott wandern und wir uns die Nachfolgegeneration, die nicht kompatibel ist, mit einigen unserer europäischen Nachbarn kaufen müssen, wenn wir weiter DVB-T, dann T2 empfangen wollen.
Was ist denn mit dem Radio eigentlich? Wann ist denn DAB Plus und so? Das soll ja auch alles schon längst. Seit 2010, ich weiß, diese Zahl habe ich noch im Kopf, sollten eigentlich die analogen Frequenzen alle weg sein. Wir sollten nur noch digitales Radio hören können. Aber da war wohl die Macht der Milliarden Geräte, die draußen ist, wohl dafür, dass man das nicht gemacht hat. Aber irgendwann will man doch. Man will doch nur digital was machen. Hast du da nähere Informationen?
Ja, das ist aber ein großes, umfangreiches Thema. Da habe ich schon mal darüber nachgedacht. Das schaffen wir in der Zeit heute nicht mehr. Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wenn jemand Lenovo-Geräte hat, auf denen Superfish aufgespielt ist, standardmäßig vom Hersteller, dann möge er mal schnell auf die Homepage von Lenovo gehen. Superfish ist also, na, um es mal dumm auszudrücken, eine Software, die, wenn ich im Internet irgendwo bin, browse, mir Werbung dazwischen knallt. Und da gibt es Sicherheitsprobleme. Die Schlüssel dafür, die laufen im Internet frei herum. Man kann also aus dem gleichen Netzwerk mittels dieser Passwörter, die veröffentlicht sind, auf den Rechner zugreifen, Veränderungen vornehmen und so weiter. Quasi so als Man-in-the-Middle-Attacke. Und da muss man aufpassen. Also, Root-Zertifikate sind geknackt und man sollte den Kram so schnell wie möglich deinstallieren. Im Browser ist es aber nicht ganz so einfach. Also schaut mal bei Lenovo. Die haben es zwar lange Zeit abgestritten, aber mittlerweile geht es. Und auch Jugendschutzprogrammpakete oder so etwas. Was mir da so in den Sinn kommt, das ist diese Custodio. My Family Secure, glaube ich, und dann gibt's noch Kuropira, glaube ich. Auch die arbeiten mit den gleichen Webfiltern und auch die sind betroffen. Also, schauen sich das mal an, gucken mal, suchen mal bei ihren Herstellern, die müssen ihnen jetzt mitteilen, wie man das entfernen kann, denn hier wurde auch aus Gründen des geplanten Mammon, den man erwirtschaften wollte, etwas eingebaut, um Werbung einzublenden und hat da eine Sicherheitslücke geschaffen, die schlimm ist, sehr schlimm ist.
Ja. Gestern habe ich in der Zeitung gelesen, es gibt jetzt wunderschön von Mattel eine Puppe für Kinder. Die Puppe hat einen WLAN-Anschluss. Und das ist natürlich sehr schön, denn die Puppe nicht nur Mama schreit, sondern auch vielleicht irgendwas anderes, was man ihr da eingibt, und denkt tatsächlich Mattel darüber nach, die Kommunikation aufzunehmen mit der Puppe. Und da sind wir schon dabei, dass wir die horchenden Leute im Kinderzimmer haben und die Kinder selbst nicht mehr einfach nur spielen können damit, sondern sie sind mittlerweile datenverdächtige Personen. Mhm. Ist das denn nötig? Ist das denn erlaubt überhaupt, so unmündige Kinder, also Babys und was weiß ich alles, überhaupt überwachen zu wollen?
Ja, ich denke mal schon, denn man hat ja auch Babyphones, auch mit Kamera und so weiter, und das ist ja auch erlaubt. Es geht ja um den Schutz des minderjährigen oder unmündigen Kindes.
Ja. Ja gut, aber die Babyphones, da kann man sich das ja schon eher vorstellen, dass sie auch geknackt sind. Und dass man heute aus irgendeiner Wohnung irgendeinen WLAN sowieso findet, wo man sich draufhängen kann. Und auch selbst mit, wenn ich nur den Verdacht nehme, der hat WLAN, kann das sein, dass da jemand irgendwas verkauft, wo er heimlich ins WLAN hineingeht. Mhm.
Herr Back, heimlich hat sich die Zeit fortentwickelt. Wir kommen zum Ende. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass der Shop, der CC2-Shop, Fanshop, im Moment nicht läuft. Wir müssen umstellen auf eine neue Software. Das wird ein bisschen dauern. Und bitte um Geduld. Ich habe es auch nochmal auf der Homepage geschrieben. Thomas Ritter ist kräftig dabei, dass wir eine Lösung finden. So, das war's für heute. Du weißt, was wir am Ende machen?
Ja. Daumen
genau.
Hoch.
Genau. Und?
Und lutschen. Und
da, nicht lutschen.
Weil nein. Nicht Daumen hoch und daran lutschen.
Nein. Jetzt bist du wieder bei der Puppe, ja. Bei der Spielwarenmesse. Nein, immer ein Bit übrig behalten, heißt das bei uns.
Ein Bit übrig behalten, Daumen nach oben als Antenne. Ja.
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.